Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio Theo Gehrs und ich begrüße Sie zu allem, was Sie über diesen Montag, den 9. Mai, wissen sollten. Der 9. Mai, das ist vor allem der Gedenktag in Russland, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, das 1941 die Sowjetunion angegriffen hatte, bis der Nazi-Spuk im Mai 45 vorbei war. In diesem Jahr wird der 9. Mai überschattet vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir berichten über die Militärparade in Moskau und analysieren die Rede von Präsident Putin im Interview mit dem Russland-Experten Stefan Meister. Zuvor aber der Blick auf das, was Sie sonst noch erwartet. Antrittsbesuch beim Bundeskanzler. Der erste Auslandsbesuch des wiedergewählten französischen Präsidenten Macron führt nach Berlin. Nach der Wahl in Schleswig-Holstein. Die CDU feiert, die Grünen sind auch zufrieden, die anderen Parteien hingegen lecken ihre Wunden. Streit um die Triage. Karl Lauterbach lehnt den Behandlungsabbruch bei Patienten ab. Und Jasmin Fahimi ist die neue DGB-Vorsitzende. Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze des Dachverbandes der deutschen Gewerkschaften. Doch nun zu unserem ersten Thema, dem 9. Mai in Moskau. Die Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland fasst Marta Wilczynski zusammen.
Den historischen Bogen schlug Wladimir Putin direkt zu Beginn seiner Rede. Die Verteidigung des Heimatlandes sei schon immer heilig gewesen, erklärte er in Anwesenheit hunderter Weltkriegsveteranen auf dem Roten Platz. Sie kämpften gegen den Feind in der Nähe von Moskau und Leningrad, Kiew und Minsk, Stalingrad und Kursk, Sewastopol und Kharkiv. So ist es auch heute. Sie kämpfen in diesen Tagen für unser Volk im Donbass, für die Sicherheit unserer Heimat Russland. Und dass es bei der sogenannten Spezialoperation in der Ukraine aus Kreml-Sicht nicht nur um die Wahrnehmung einer historischen Verantwortung geht, sondern vor allem auch um den Schutz der eigenen Grenzen, daran ließ Putin auch heute wieder keinen Zweifel. Ebenso wenig daran, wer die Schuld für die aktuelle Situation trage. Im Dezember vergangenen Jahres haben wir vorgeschlagen, ein Abkommen über Sicherheitsgarantien abzuschließen. Russland rief den Westen zu einem ehrlichen Dialog auf, zur Suche nach vernünftigen Kompromisslösungen, zur Berücksichtigung der Interessen des anderen. Alles war vergebens. Die NATO-Staaten wollten uns nicht anhören. Stattdessen hätten sie die Lage gemeinsam mit der Ukraine immer weiter eskaliert. Sie hätten, erklärt Putin, das Land militärisch aufgerüstet und Angriffe auf die Regionen im Donbass sowie auf der Halbinsel Krim geplant. Die Gefahr wuchs jeden Tag. Russland erteilte dem Angreifer eine präventive Abfuhr. Es war eine erzwungene, rechtzeitige Entscheidung, die einzig richtige. Die Entscheidung eines souveränen, starken, unabhängigen Landes. Damit fasste Putin im Grunde lediglich einmal mehr die Argumentationslinien zusammen, mit denen er bereits Ende Februar seinen Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gerechtfertigt hatte. Im Vorfeld der heutigen Siegesfeier hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob Putin seine Ansprache dazu nutzen könnte, eine General- oder zumindest Teilmobilmachung zu verkünden. Dem hätte allerdings eine offizielle Kriegserklärung vorangehen müssen. Die kam aber nicht. Stattdessen das Versprechen, die Familie der in der Ukraine gestorbenen oder verletzten Soldaten besonders zu unterstützen. Bei der anschließenden Parade, bei der unter anderem Panzer und Mehrfachraketenwerfer über den Roten Platz rollten, waren auch Soldaten vertreten, die an der sogenannten militärischen Spezialoperation beteiligt sind. Die geplante Flugshow wurde mit Verweis auf schlechtes Wetter abgesagt. Die Straßen Moskaus waren unterdessen wieder gesäumt von Zehntausenden Schaulustigen. Der Tag des Sieges ist der Hauptfeiertag des Landes, erklärt die 64-jährige Lyudmila, die den vorbeifahrenden Militärfahrzeugen vom Straßenrand aus zuschaut. Die Parade wecke in ihr ein Gefühl der Stärke, sagt sie. Der Blick auf die aktuelle Situation in der Ukraine, so Lyudmila, sei jedoch sehr schmerzhaft. Es ist sehr schade, dass es so weit gekommen ist. Wir waren alle gleich. Ich habe in der Ukraine studiert, dann 40 Jahre lang in Russland gearbeitet. Schade ist überhaupt, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist.
Russland feiert den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland mitten im selbst angezettelten Krieg gegen die Ukraine. Den wiederum rechtfertigt Präsident Putin als Verteidigungskrieg, als Präventivkrieg, mit dem Russland der NATO nur zuvorgekommen sei, die ihrerseits eine Invasion vorbereitet habe. Für westliche Ohren ist all das starker Tobak, den wir in der Sendung analysieren wollen mit Stefan Meister. Er ist Russland-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Meister.
Guten Abend, Herr Gerst.
Herr Meister, was haben Sie aus der Rede von Präsident Putin herausgehört?
Also ich denke schon, dass diese Rede in erster Linie nach innen gerichtet war und letztlich nochmal hervorgehoben hat, dass es eben um Kampf mit dem Westen geht, in erster Linie in der Ukraine. Also es geht nicht um die Ukraine, sondern es geht um die NATO, um die USA. Er hat natürlich diesen Nazi-Vergleich wieder gezogen und dass der Westen sozusagen die Nazis in der Ukraine unterstützen würde. Aber am Ende ist es ein Einschwören auf einen weiteren Krieg mit dem Westen. Er hat eine klare Message ausgesendet, dass der Donbass zu Russland gehören wird und bei Russland bleiben wird. Und er hat letztlich an den Westen auch eine Nachricht gesendet, dass er keine Kompromisse machen wird, was das betrifft. Also es war keinerlei Angebot an irgendwelche Waffenstillstandsabkommen, sondern dieser Krieg wird weitergehen.
Das heißt also, es war eher eine Rede nach dem Motto, wir machen weiter.
Ja, es war eine Rede nach dem Motto, wir machen weiter. Wir haben auch einen Grund, warum wir weitermachen und natürlich auch diese Verbindung Sieg über den Nationalsozialismus und jetzt eben in Anführungsstrichen über den Faschismus. Ich meine, wir haben ja ein neues Element und das ist, dass er an die Opfer gedacht hat dieses Krieges, also im Sinne von, dass die gefallenen russischen Soldaten, also das ist ja das neue Element, wo wir sehen, dass es eben ein Thema wird in der russischen Gesellschaft, dass es immer mehr Tote auch gibt auf russischer Seite, dass es dafür Entschädigungen geben wird und dass er diese Opfer überhaupt erwähnt hat und anerkannt hat, dieses Krieges. Ich denke, das ist auch eben ganz stark nach innen gerichtet, um deutlich zu machen, der Staat kümmert sich um diese Menschen und er nimmt das auch wahr. Ja? Und das ist für mich aber auch ein Zeichen, es wird mehr Opfer geben, es wird weitere Opfer geben.
Bleiben wir nochmal, bevor wir auf die Wirkung der Rede nach innen blicken, also in Russland selbst, nochmal kurz bei der Botschaft nach außen. Manchmal ist in einer Rede, Herr Meister, ja auch wichtig, was nicht gesagt wird. In diesem Fall gab es ja keine Ankündigung von irgendwelchen Maßnahmen, die auf eine, ich sag mal jetzt, gravierende militärische Eskalation hindeuten würden. Es gab ja entsprechende Warnungen, Vermutungen, auch aus Geheimdienstkreisen. Putin könne eine Art Mobilmachung verkünden. Das gab es jetzt ja nicht. Ist das ein Grund, erleichtert zu sein nach dem Motto, immerhin ist uns das ja erspart geblieben?
Also erleichtert würde ich, glaube ich, in diesem ganzen Krieg nicht sein, weil er wird weitergehen. Und sicher ist es jetzt erstmal positiv, dass es zumindest nicht eine Teilmobilisierung gegeben hat. Ich meine, das ist das, was die meisten auch rein Militärexperten gesagt haben. Putin braucht mehr Truppen, um den Donbass einzunehmen und auch den Süden einzunehmen und diese neue Frontlinie zu schaffen. Er scheint mit den aktuellen Truppen zu versuchen, das zu tun. Aber ich würde sogar sagen, möglicherweise kommt noch eine Teilmobilisierung und möglicherweise war das auch die Vorbereitung, eben auch durch diese Anerkennung der Opfer und auch Zahlungen für die Opfer, ja, dass sozusagen der Widerstand in der russischen Gesellschaft doch wächst, im Sinne von, man möchte eben nicht noch mehr Menschen in diesen Krieg schicken. Und in der Sicht war das sicher auch eine vorsichtige Maßnahme, die er hier getroffen hat. Aber ich würde nicht erleichtert sein. Also dieser Krieg wird weitergehen und auch wenn es im Moment in Anführungsstrichen nur um den Donbass und Teile des Süden der Ukraine geht, heißt das nicht, dass er nochmal irgendwann auf Kiew gehen wird.
Nun rechtfertigt Wladimir Putin in seiner Rede den Krieg gegen die Ukraine ja damit, dass er auch das Ganze mit dem Krieg der früheren Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland vermengt, um nicht zu sagen, er setzt es sogar gleich mit dem heutigen Krieg in der Ukraine. Nun schütteln wir hier im Westen über solche Gleichsetzungen natürlich sofort mit dem Kopf, aber kommt so eine krude Gleichsetzung in Russland an?
Nein, was wir sehen, ist ja, dass im Prinzip eine Parallelrealität geschaffen wird durch die russische Propaganda und dass diese Propaganda doch scheinbar von vielen Russen akzeptiert wird als ihre neue Realität. Und ich glaube, dass diese beiden Elemente, Kampf gegen die NATO, die USA aus dem Kalten Krieg und Kampf gegen die Faschisten als ein ganz zentrales Element auch der putinschen Geschichtsschreibung und auch der putinschen Definition der Größe Russlands als Nachfolgestaat der Sowjetunion und eben Sieger über Hitler Niederdeutschland ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, was prägend ist für große Teile der russischen Gesellschaft. Und in Teilen scheint das zu funktionieren. Ja? Also diese Beschuldigung, dass es eben in der Ukraine Nazis gäbe, Azov-Bataillon wird immer wieder genannt. Und diese Verbindung zwischen Stellvertreterkrieg mit den USA und Nazis, ich meine, das ist wirklich absurd. Ja, aber das sind beides Elemente, die in dem russischen Diskurs, in der russischen Propaganda ganz zentral sind und in Teilen der Gesellschaft einfach ankommen und irgendwo funktionieren.
Ist das auch nachhaltig, Herr Meister, in dem Sinne, dass es auch über längere Zeit diese Parallelwelt geben kann, in der die Russen gehalten werden? Oder wird das irgendwann zusammenbrechen aufgrund der Fakten?
Also ich meine, einerseits ist dieser Krieg ja mit einer Lüge begonnen worden und mit einer völlig falschen Vorstellung von der Ukraine und wie die Ukraine funktioniert. Man verstrickt sich ja immer in weiteren Lügen, ja, und es wird ja nicht besser dadurch. Also in der Hinsicht trägt sich das eigentlich nicht. Andererseits sehen wir, dass Russland sich selbst verändert, zu einer Art Diktatur wird, zu einem autoritären oder man könnte eigentlich sagen totalitären Staat. Man könnte sogar noch weitergehen zu einem faschistischen Staat, ja, im Sinne von antiliberal, auch rassistisch, ethnisch gegen den Nachbarstaat vorzugehen. In der Hinsicht, glaube ich, ist hier tatsächlich diese zunehmende Abgeschlossenheit Russlands, die Schaffung einer Parallelwelt, kann für so einen Staat möglicherweise eine gewisse Zeit tragen. Aber ob das in unserer globalisierten Welt auch mit den Kommunikationsinstrumenten, die wir haben und natürlich auch mit der Abwanderung an Russen, es ist ja ein wahnsinniger Braindrain, der stattfindet, ob das tatsächlich Funk tragen kann auf Dauer, da bin ich eher skeptisch. Ja, es fällt irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammen, weil es einfach in sich nicht stimmig ist.
Blicken wir noch kurz auf die ukrainische Seite, Herr Meister. Präsident Zelensky hat Putins Parade und Putins Rede mit einer, fast könnte man sagen, One-Man-Show gekontert, einem Video aufgenommen mitten im menschenleeren Kiew und am Schluss sagt Zelensky, wir, die Ukraine, werden bald zwei Feiertage haben. Gemeint ist der 9. Mai und der Tag eines Sieges über Russland. Nimmt Zelensky da den Mund nicht auch ziemlich voll?
Ja, Zelensky ist einfach ein brillanter Kommunikator, ist einfach brillant darin, auch Momente zu schaffen von Größe, von Stärke und damit letztlich ja auch Durchhalteparolen für die Ukrainer zu verbinden. Und ich glaube, das spielt da schon eine ganz wichtige Rolle auch, um den Ukrainern das Gefühl zu geben, dass sie diesen Krieg gewinnen können, auch wenn man natürlich aus einer militärischen Perspektive sagen muss, ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das, was Russland jetzt schon erobert hat, wieder abgeben wird, ob die Ukraine wirklich dazu in der Lage sein wird, die Russen Armee zurückzuschlagen und ob man eben nicht doch noch weitere Teile einnehmen wird können. Also in der Hinsicht bin ich doch sehr, sehr skeptisch, wann und ob es in absehbarer Zeit einen ukrainischen Sieg geben wird. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum. Es geht darum, den Ukrainern Stärke zu beweisen und moralische Überlegenheit zu geben. Und ich glaube, darin ist er wirklich brillant.
Analysiert Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Gespräch haben wir am Abend aufgenommen. Der 9. Mai in Moskau, der Krieg in der Ukraine, überschattete heute auch den Antrittsbesuch des gerade wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Krieg, die Frage eines EU-Beitritts der Ukraine, zu dem die EU-Kommission im Juni eine Stellungnahme abgeben wird, das waren nur zwei Themen auf der langen Liste dessen, was Macron und Scholz nun in der EU verändern wollen. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Natürlich spielte auch die Symbolik bei diesem Besuch des französischen Präsidenten bei Bundeskanzler Olaf Scholz eine zentrale Rolle. Der erste Auslandsbesuch von Emmanuel Macron in seiner zweiten Amtszeit in Berlin. Auch das sollte ein Ausrufezeichen setzen für die Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in und für Europa, betonte Scholz bei der gemeinsamen Pressekonferenz am Abend.
Wir beide sind uns seit langem einig. Unsere Länder können nur dann erfolgreich die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen, wenn wir gemeinsam vorgehen im Rahmen eines starken und souveränen Europas.
Die Themenagenda für das bilaterale Treffen ist lang. Vorneweg natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bislang hat Europa darauf weitgehend geschlossen reagiert durch die Lieferung von Waffen, aber auch durch zahlreiche Sanktionen gegen Moskau. Und daran, so der Bundeskanzler, werde sich auch nichts ändern.
Wir erleben eine Zeitenwende. Das habe ich zu Beginn des Krieges gesagt. Und wir erleben die ungeheure große Kraft, die aus unserem Zusammenstehen, unserer Solidarität und unserer Einheit erwächst. Als Demokraten, als Europäer und in der transatlantischen Gemeinschaft. Wir stehen füreinander und wir stehen an der Seite der Ukraine als Teil der europäischen Familie.
Gefragt nach ihrer Bewertung der Rede, die der russische Präsident heute anlässlich des Sieges über den Nationalsozialismus in Moskau gehalten hatte, gaben sich beide zurückhaltend. Wladimir Putin hatte dem Westen zwar vorgeworfen, Russland zu bedrohen, gleichzeitig aber darauf verzichtet, eine Ausweitung der Militärmaßnahmen gegen die Ukraine anzukündigen, wie von vielen Beobachtern eigentlich erwartet. Doch Macron stellte in der Stimme der Übersetzerin heute klar:
Was wir erreichen wollen, ist eine Waffenruhe. Und das so schnell wie möglich. Denn nur diese Waffenruhe würde es möglich machen, dass man die Verhandlungen abschließt, die von den Delegationen bereits initiiert worden sind, mit den Delegationen der Ukraine und Russlands, damit man zu einem Frieden und einem nachhaltigen Abzug der russischen Truppen kommt. Das ist unser Ziel.
Ähnlich äußerte sich auch der Bundeskanzler, der sich gegenüber dem Vorschlag des französischen Präsidenten angesichts der zu erwartenden langwierigen Beitrittsverhandlungen auch für die Ukraine eine neue Organisation für Nicht-EU-Staaten zu gründen, durchaus aufgeschlossen zeigte.
Ich will ausdrücklich sagen, dass das ein sehr interessanter Vorschlag ist, mit der großen Herausforderung umzugehen, die wir haben.
Scholz betonte jedoch auch, dies dürfe die EU nicht davon abhalten, die Aufnahme insbesondere der Westbalkanstaaten weiter voranzubringen. Die Fortentwicklung der EU auch angesichts der neuen Bedrohung durch Russland steht ohnehin auf der langen Agenda für dieses bilaterale Treffen, ebenso wie gemeinsame Rüstungsprojekte sowie der Klimaschutz.
Jörg Münchenberg berichtete. 43,4%. Man muss lange zurückblättern, um eine Wahl zu finden, in der die CDU ein so hohes Wahlergebnis eingefahren hat wie gestern in Schleswig-Holstein. Es war vor allem ein Sieg, der auf das Konto von Ministerpräsident Daniel Günther geht. Insofern gehen auch die Analysen, wie die der SPD, sie habe mit ihren Themen nicht durchdringen können, am tatsächlichen Problem der Partei vorbei. In Schleswig-Holstein hatte die SPD, wie andere Parteien auch, niemanden aufzubieten, der Daniel Günther in größerem Stil Stimmen hätte abjagen können. Heute war der Tag der Wahlnachlesen in den Parteizentralen in Berlin. Ann-Kathrin Büsker fasst zusammen.
Gleich mit 4 Spitzenkräften trat die CDU heute im Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse, um zu zeigen:
Diversität und Geschlossenheit sind das Erfolgsrezept für uns in Schleswig-Holstein, aber ich glaube auch für uns als CDU Deutschlands.
So Karin Prien, stellvertretende Parteivorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. An der Seite von Ministerpräsident Daniel Günther konnte sie sich das Lob von Parteichef Friedrich Merz abholen.
Überragend.
Der aus diesem Ergebnis für den 4. im Bunde, Hendrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Schwung entwickeln wollte.
Das ist Rückenwind für uns als Bundespartei, aber es ist natürlich auch Rückenwind für Nordrhein-Westfalen. Nach der Wahl ist vor der Wahl.
In NRW wird am kommenden Sonntag gewählt. Hier liegen CDU und SPD in Umfragen deutlich nah beieinander, weshalb sich auch SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil heute bemühte, direkt wieder nach vorne zu gucken.
Natürlich richtet sich der Blick nach der Landtagswahl gestern dann sofort nach Nordrhein-Westfalen.
Denn, so Klingbeil,
zur SPD gehört auch, dass wir uns von solchen Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen lassen.
Man müsse nicht drum herum reden. Das sei kein gutes Ergebnis für die SPD gewesen, erklärte Klingbeil. Gleichzeitig eben bemüht darzustellen, dass die Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere sei. Nicht zufrieden mit dem gestrigen Wahlergebnis ist auch die FDP. Als einzige Regierungspartei in Kiel mussten die Freien Demokraten deutliche Verluste hinnehmen.
Daniel Günther ist ein Ministerpräsident, der ja nun nicht der konservativste Ministerpräsident in der Republik ist, der deshalb eher in der Mitte vielleicht auch uns den Raum ein bisschen kleiner gemacht hat. Wir haben tatsächlich Stimmen an die Union verloren in nicht unerheblichem Umfang.
Hielt FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz fest. Während Parteichef Christian Lindner beim Stichwort Mitte ebenfalls den Blick auf NRW richtete.
Es macht eben gerade in NRW einen Unterschied, ob es eine Regierung der Mitte mit einer starken FDP ist oder ob es eine Regierung ist, bei der die Grünen eine prägende Rolle haben.
Die Grünen in Schleswig-Holstein freuen sich über deutliche Zuwächse. Grüne und FDP buhlen derzeit um eine Regierungsbildung mit CDU-Mann Daniel Günther.
Und ich würde auch überhaupt nicht sagen, dass es einen Automatismus gibt, dass es definitiv zu Schwarz-Gelb kommen kann,
sagte die grüne Spitzenkandidatin Aminata Touré selbstbewusst bei einer Pressekonferenz in Berlin. Auch für den Bund sehen sich die Grünen gestärkt.
Und vor allem haben wir auch gesehen, dass Grüne in einer Dreierkonstellation, was ja gerade in Krisenzeiten nicht immer einfach ist, dass sie dort verlässliche und gute Arbeit machen können. Das ist natürlich für uns auch nochmal ein Rückhalt für die Rolle, die wir gerade im Bund einnehmen.
So die grüne Co-Parteivorsitzende Ricarda Lang.
Das Ergebnis für die Linke in Schleswig-Holstein ist bitter und es ist sehr enttäuschend.
Kommentierte Parteichefin Janine Wissler die 1,7% der Linkspartei, die damit erneut den Einzug in den Kieler Landtag verpasste. Die AfD flog mit 4,4% aus dem Landtag raus. Der Unmut darüber spürbar. Eine für den Vormittag angesetzte Pressekonferenz von Parteichef Tino Chrupalla und dem Spitzenkandidaten in Schleswig-Holstein Jörg Nobis wurde kurzfristig abgesagt.
Aus Berlin berichtete Ann-Kathrin Büsker. Auf dem Höhepunkt der letzten Corona-Welle, als die Gefahr bestand, dass vielleicht nicht mehr jeder Covid-19-Patient behandelt werden könnte, war die Triage ein brennendes Thema. Woran sollen Ärzte festmachen, wer noch behandelt wird und wer nicht mehr? Das soll, muss und das wird auch demnächst gesetzlich geregelt. Und genau dafür hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun einen Pflock eingerammt, was auf keinen Fall kommen soll. Jan Zimmermann berichtet.
Die Behandlung eines Patienten abzubrechen zugunsten eines anderen mit höheren Lebenschancen in Deutschland soll das nicht erlaubt werden. Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Die sogenannte Ex-Post-Triage sei ethisch nicht vertretbar und weder Ärzten, Patienten noch Angehörigen zuzumuten, so der Minister.
Es gibt hier einen Konflikt, muss man sagen, in der Regierung. Justizminister Buschmann wird die sogenannte Ex-Post-Triage, also die Triage von Menschen, die schon zum Beispiel beatmet werden und wo die Beatmung dann gestoppt wird zugunsten eines Patienten, der eine bessere Überlebenschance hat, das würde er gerne gesetzlich möglich machen. Ich halte das für sehr schwierig und bedenklich und bin dagegen. Daher werden wir das nicht praktizieren. Es wird im Gesetz nicht Bestand haben.
Am Wochenende hatten Medien über eine angebliche Einigung zwischen Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann von der FDP berichtet. Nach ersten Gesetzesplänen sollte der Behandlungsabbruch unter bestimmten Bedingungen zugelassen werden. Patientenschützer übten scharfe Kritik. Auch die Grünen kündigten an, eine solche Regelung nicht mittragen zu wollen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das vom Gesetzgeber eine Regelung einfordert, wie künftig im Pandemie- und Katastrophenfall knappe Behandlungskapazitäten in Kliniken verteilt werden sollen.
Erster Höhepunkt im Bayerischen Untersuchungsausschuss, der die CSU-Spezelwirtschaft bei der Beschaffung von Masken in der Frühphase der Pandemie aufklären soll. Peter Queton über den Auftritt der Strauß-Tochter und CSU-Europaabgeordneten Monika Hohlmeier.
Es sei ihr darum gegangen, Menschenleben zu retten. Und das würde sie immer wieder tun, sagte Monika Hohlmeier im Maskenuntersuchungsausschuss. Es sei ihre Pflicht und so verstehe sie auch ihre Aufgabe als Politikerin, Menschen zu helfen. Tatsächlich war am Anfang der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 die Not groß. Atemschutzmasken und Schutzanzüge waren damals Mangelware. Da kam der Hinweis ihrer Freundin Andrea Tandler gerade recht, dass ein Schweizer Händler 1 Million FFP2-Masken übrig hat. Sie habe diese Information dann an das bayerische Gesundheitsministerium weitergeleitet. Über Preise und Qualität der Masken habe sie nichts gewusst und an den Verhandlungen habe sie auch nicht teilgenommen, so Hohlmeier. Und sie erinnerte daran, dass sie bereits vor 1,5 Jahren klargestellt hat, dass ihr keine Provision angeboten wurde und sie auch keine bekommen hat. Hohlmeier ist die erste prominente Zeugin im Maskenuntersuchungsausschuss. Dieser soll klären, wie es zu den überteuerten Maskengeschäften kam und welche Abgeordnete möglicherweise von Provisionen in Millionenhöhe profitiert haben.
Der britische Oppositionsführer Keir Starmer will zurücktreten, sollte auch er wegen eines Verstoßes gegen den Lockdown mit einem Bußgeld belegt werden. Christoph Prössel.
Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei Keir Starmer hat seinen Rücktritt angeboten für den Fall, dass er wegen eines Treffens im Lockdown einen Bußgeldbescheid erhalten sollte. Es geht um ein Ereignis im April 2021. Damals hat Labour-Chef Keir Starmer sich mit Mitarbeitern der Partei getroffen. Bei dem Treffen, das bis spät in den Abend ging, wurde Essen bestellt. Ein Foto zeigt den Politiker, wie er mit einer Bierflasche am Fenster steht. Zu der Zeit galt ein Verbot, sich mit anderen Menschen zu treffen, es sei denn aus beruflichen Gründen. Darauf bezieht sich Starmer. Nach einem langen Arbeitstag habe er etwas essen müssen. Einige Medien sprechen bereits von Beergate in Anlehnung an Boris Johnsons Partygate. Die Polizei untersucht mehrere Ereignisse in der Downing Street, an denen auch Johnson teilgenommen haben soll. Der Premierminister hat bereits einen Bußgeldbescheid erhalten. Weitere könnten folgen. Johnson lehnt einen Rücktritt ab. Keir Starmer begründete seine Ankündigung und sagte, die Menschen im Vereinigten Königreich verdienten ehrliche Politiker. Er betonte, er habe gegen keine Regeln verstoßen. Doch wenn die Polizei zu einem anderen Schluss komme, zöge er die Konsequenzen.
Haft wegen einer Scheinbeschäftigung der eigenen Ehefrau. Frankreichs Ex-Premier Fillon muss hinter Gitter. Sabine Wachs.
Das Urteil des Berufungsgerichts ist geringfügig milder als die Strafe aus erster Instanz. Im Sommer 2020 war Frankreichs Ex-Premierminister François Fillon zu 5 Jahren Haft, davon 3 auf Bewährung verurteilt worden. Nun sind es noch 4 Jahre Haft, davon 3 auf Bewährung. Allerdings bestätigten die Richter die in erster Instanz festgesetzte Geldstrafe von 375.000 Euro, außerdem die Sperre für alle politischen Ämter in den kommenden 10 Jahren. Der Ex-Premierminister hatte seine Frau zwischen 1998 und 2013 als parlamentarische Mitarbeiterin beschäftigt bzw. durch seinen Stellvertreter beschäftigen lassen. Sie erhielt dafür insgesamt mehr als 600.000 Euro. Penelope Fillon aber, so die Richter in erster Instanz, habe lediglich Post übermittelt und ihre Bezahlung habe in keinem Verhältnis zur erbrachten Leistung gestanden. Auch Fillons Ehefrau wurde erneut schuldig gesprochen und zu einer 2-jährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Auch gegen das Berufungsurteil können François Fillon und seine Frau erneut Rechtsmittel einlegen. Das Paar besteht noch immer auf seiner Unschuld. Die Scheinbeschäftigungsaffäre kam im Jahr 2017 mitten im Präsidentschaftswahlkampf ans Licht. Der konservative François Fillon galt bis dahin als aussichtsreichster Kandidat, schied dann aber im ersten Wahlgang mit 20% der Stimmen aus.
Auf den Philippinen dürfte der Sohn des früheren Diktators Marcos die Präsidentenwahl gewinnen, Lena Bodewein.
Nach inoffiziellen Auszählungen liegt bei der Präsidentschaftswahl in den Philippinen der Sohn des früheren Diktators Marcos klar vorne. Obwohl die Wahlkommission vor Dienstagmittag keinerlei Auszählungsergebnisse bestätigen will, ist der Trend klar. Ferdinand Marcos Jr. führt mehr als deutlich. Damit steht eine Rückkehr der umstrittenen politischen Dynastie in den Präsidentenpalast der Philippinen bevor. Von dort war Marcos Senior vor 36 Jahren von der People's Power Revolution vertrieben worden und ins Exil nach Hawaii geflohen. Im jetzigen Wahlkampf hatte der Sohn mit Hilfe umfangreicher Kampagnen in den sozialen Medien daran gearbeitet, das Bild seines Vaters zu verherrlichen. Menschenrechtler und Überlebende der Diktatur sind entsetzt. Während der Marcos-Jahre waren Zehntausende Regimegegner verschwunden. Sie waren gefoltert oder getötet worden. Die stärkste Gegnerin von Marcos Jr. ist Leni Robredo. Die frühere Menschenrechtsanwältin ist als bisherige Vizepräsidentin der Philippinen eine Kritikerin von Präsident Dutertes blutigem Antidrogenkrieg. Sie trat für eine starke, unbestechliche Demokratie an, hat aber nach den inoffiziellen Zahlen nur halb so viele Stimmen erhalten wie Marcos. Der Präsident der Philippinen wird jeweils für 6 Jahre gewählt und darf nur eine Amtszeit erfüllen.
In Österreich geht der personelle Aderlass bei der regierenden Volkspartei der ÖVP weiter. Aus Wien, Sirjan Govedarica.
Wenige Tage vor dem Parteitag am Samstag muss die österreichische Regierungspartei ÖVP eine neue Landwirtschaftsministerin und eine neue Wirtschaftsministerin suchen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die unter anderem auch für Tourismus zuständig war, hat am Vormittag eine persönliche Erklärung abgegeben und ihren Rückzug aus der Politik sowie den Wechsel in die Privatwirtschaft angekündigt. Mit dem Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz sei auch bei ihr die Entscheidung für eine Abkehr aus der Politik gereift, so Köstinger. Sie sei nur für eine Übergangsphase Ministerin geblieben. Die 43-Jährige ist eine enge Vertraute von Kurz. Im Gegensatz zu Köstingers Schritt kommt der Abgang von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck weniger überraschend. Nach einigen unglücklichen öffentlichen Auftritten galt sie schon länger als Ablösekandidatin im ÖVP-Team. Schramböck erklärte ihren Rücktritt in einer Botschaft auf Facebook. Auf die Gründe für den Rücktritt ging sie nicht ein. Wer den beiden Ministerinnen nachfolgen soll, ist vorerst offen.
Der Impfstoffhersteller BioNTech ist, was Umsatz und Gewinn betrifft, weiter auf der Überholspur. Mischa Erhardt.
Das Wachstum von BioNTech geht weiter. Mit mehr als 3-mal so hohen Umsätzen und Gewinnen wie im Vorjahr schreibt das Mainzer Unternehmen Wirtschaftsgeschichte. In den ersten 3 Monaten des Jahres sind die Umsätze auf 6,4 Milliarden Euro gesprungen. Der Nettogewinn schoss von 1,1 auf 3,7 Milliarden Euro in die Höhe. Es sei ein sehr außergewöhnliches erstes Quartal gewesen, sagte Finanzchef Jens Holstein.
The first quarter of 2022 has been an extraordinary one, which also becomes visible by looking at our key financial highlights.
Natürlich ist der quasi märchenhafte Aufstieg von BioNTech in erster Linie auf seine Corona-Impfstoffe zurückzuführen. Davon haben die Mainzer seit Beginn der Pandemie 3,4 Milliarden Dosen in 175 Länder der Welt ausgeliefert. Im ersten Quartal des Jahres hat das Unternehmen von der Omikron-Welle während der Wintermonate profitieren können. Studien von speziell darauf abzielenden veränderten Impfstoffen haben die Mainzer in den vergangenen Monaten unter Hochdruck vorangetrieben. In den kommenden Wochen bereits dürfte es Ergebnisse geben, unterstrich Mitgründerin und Forschungschefin Özlem Türeci in einer Telefonkonferenz. Für den weltweiten Vertrieb seines Impfstoffes ist BioNTech eine Partnerschaft mit dem US-Großkonzern Pfizer eingegangen. Im laufenden Jahr haben BioNTech und Pfizer bereits Verträge für die Lieferung von 2,4 Milliarden Impfdosen unterzeichnet. Damit wollen die Mainzer zwischen 13 und 17 Milliarden Euro umsetzen. Allerdings will sich BioNTech nicht allein als Corona-Impfstoffproduzent verstanden wissen. Denn die ursprüngliche Erforschung der mRNA-Technologie zielt bei BioNTech auf die Entwicklung unter anderem von Krebstherapien ab.
Gute Zahlen von BioNTech, die Anleger lässt das kalt. Die Verunsicherung an der Börse ist weiter groß. Die Kurse heute im Rückwärtsgang, berichtet Jan Plate.
Die Inflation frisst die Geldbeutel der Verbraucher und die Gewinnspannen der Unternehmen auf. Die Zinsen steigen, das Wachstum verlangsamt sich. So hieß es heute von einem Börsenhändler. Spekulationen um eine nahende Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank nehmen zu. Zuletzt hatten die Notenbankchefs Finnlands und Österreichs dafür plädiert. Das macht bisherige Staatsanleihen mit niedrigen Renditen weniger interessant, womit die Verkaufswelle bei europäischen Staatsanleihen anhält. Im Gegenzug stieg die Rendite der 10-jährigen Bundestitel zeitweise auf ein 8-Jahres-Hoch, während der Risikoaufschlag für vergleichbare Papiere Italiens auf den höchsten Stand seit 2 Jahren geklettert ist. Mit Zins- und Kriegssorgen sowie schwachen chinesischen Konjunkturdaten ist der DAX um gut 2% abgerutscht auf 13.381 Punkte. Im DAX konnte der Chiphersteller Infineon ein überraschend großes Umsatzplus und angehobene Jahresziele nicht in Kursgewinne ummünzen, vielmehr fielen die Titel um 6%. Am Abend hieß es noch vom europäischen Flugzeughersteller Airbus, man habe im April 48 Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausgeliefert und damit weniger als im Vormonat. Während Anleger am Dienstag aus dem Luft- und Reisesektor gespannt auf die Hauptversammlung des Aktionärstreffen der Lufthansa sind.
Vor gut einer Woche auf den Kundgebungen zum 1. Mai war es die zentrale Forderung der Gewerkschaften. Wenn der Staat jetzt zum Beispiel mehr Geld für die Bundeswehr ausgibt, dann dürfe dies nicht zu Einsparungen im Sozialbereich führen. Genau mit diesem Versprechen, dass es dazu auch nicht kommen werde, hat heute der sozialdemokratische Bundeskanzler die Seele der Gewerkschaften gestreichelt auf dem DGB-Kongress in Berlin, auf dem zuvor mit Jasmin Fahimi erstmals eine Frau zur Vorsitzenden des Gewerkschaftsdachverbandes gewählt wurde, eines Dachverbandes, in dem ansonsten alles beim Alten bleibt. Denn das Sagen im DGB haben weiter die mächtigen Einzelgewerkschaften. Aus Berlin, Volker Findhammer.
Es war nicht leicht für den Deutschen Gewerkschaftsbund, eine neue Vorsitzende zu finden. Die erste überhaupt in der langen Geschichte. Nach 1949 standen bislang 11 Männer an der Spitze. Zuletzt Rainer Hoffmann, seit 2014, der jetzt aus Altersgründen ausscheidet. Jasmin Fahimi galt im Vorfeld als eine Kompromisslösung. Andere Frauen hatten nicht antreten wollen in der doch noch sehr männlich geprägten Gewerkschaftsbewegung.
Ob dieser Vorschlag meiner Person überzeugend ist, das entscheidet nun ihr, liebe Delegierten. Aber ich kann euch eins versprechen. Ich werde mich nicht mit dem Symbolwert dieser Entscheidung zufrieden geben. Ich will mehr,
sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete kurz vor der Wahl. Zwar wurde sie Ende Januar einstimmig nominiert, aber es gab im Vorfeld auch Widerstände in der IG Metall etwa und bei Verdi, den beiden eher linken Gewerkschaften im DGB, wohl ob ihrer historischen Nähe zur IG Chemie, wo sie einmal Gewerkschaftssekretärin war und die im Gewerkschaftslager als recht arbeitgeberfreundlich und kompromissbereit gilt. Insofern durfte man auch auf das Ergebnis der Wahl gespannt sein. 93% hatte Rainer Hoffmann bei seiner Wiederwahl vor 5 Jahren erhalten.
Es sind 384 Stimmen abgegeben worden. Damit ist Jasmin mit 93,23% der abgegebenen Stimmen zur Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt.
Das war kein überragendes Ergebnis, aber auch keine Einstandsblamage für die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Bei ihrer Vorstellung vor der Wahl hatte sie bereits die Aufgaben skizziert, denen sich Fahimi als DGB-Vorsitzende stellen will.
Unser Anspruch ist es, mitzubestimmen, wenn es um die Zukunft der Unternehmen geht. Wir wollen humane Arbeitsbedingungen, gute Arbeit und wir wollen Verantwortung in Produktion, in Handel und in Dienstleistungen, wo immer sie notwendig ist und sie ist an vielen Stellen notwendig.
Allein die nachfolgenden Wahlen der drei Stellvertreterinnen und Stellvertreter Elke Hanak, Stefan Körzel und der im vergangenen Jahr für Annelie Bundenbach nachgerückten Anja Piel zeigte dann doch, dass Fahimi ihre Rolle und Akzeptanz an der DGB-Spitze noch erarbeiten muss. Denn alle drei schnitten bei den Wahlen besser ab als die neue Vorsitzende. Am Nachmittag dann kam Olaf Scholz zu Besuch. Ein Heimspiel für den sozialdemokratischen Bundeskanzler, der seine Gratulation mit den Worten verband:
Mit dir hat der DGB eine ausgewiesene Arbeitsmarkt- und Ausbildungsexpertin an der Spitze, vor allem aber eine Gewerkschafterin mit Herzblut.
In den Gewerkschaften setzt man natürlich auf die SPD-geführte Bundesregierung und hofft, in den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Fragen einen wichtigen Mitspieler zu haben, was Scholz auch nicht verneinte. Aber unter den Gewerkschaftern geht auch die Sorge um, dass mit dem 100 Milliarden Euro Sonderprogramm für die Bundeswehr sozialpolitische Fragen auf der Strecke bleiben und Arbeitnehmer und Sozialschwache am Ende das Nachsehen haben. Das bleibt ein wichtiges Thema auf diesem Kongress und Olaf Scholz ließ die Frage vor den Gewerkschaftern auch nicht unbeantwortet, sondern versprach:
Wir werden Sicherheit nicht gegen den sozialen Frieden in diesem Land ausspielen. Denn Voraussetzung für Solidarität nach außen ist Zusammenhalt im Innern.
Soll heißen, trotz der 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sollen, Stand heute, die sozial- und klimapolitischen Projekte der Bundesregierung uneingeschränkt fortgeführt werden.
Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Themenwechsel. Treffen kann es viele. Privatpersonen ebenso wie Ministerien, Behörden, Krankenhäuser oder Unternehmen, große wie kleine. Deutschland ist ein bevorzugtes Ziel für Cyberattacken aus dem Netz. Offenkundig gibt es hier viel zu holen, um nicht zu sagen viel zu erpressen. Das zeigt die Jahresstatistik Cybercrime des Bundeskriminalamtes. Und so beginnt Philipp Eckstein seinen Bericht mit einem traurigen Rekord.
Im vergangenen Jahr hat die Polizei rund 146.000 Cyberstraftaten erfasst. Das ist erneut ein Höchstwert und ein Zuwachs im Vergleich zu 2020 um 12%. Cyberstraftaten, das sind laut Definition des Bundeskriminalamts Delikte, die sich gegen das Internet und informationstechnische Systeme richten. Also beispielsweise die Verbreitung von Schadsoftware und das kriminelle Eindringen in Unternehmensnetze. Die zunehmende Digitalisierung ist ein Grund für den Anstieg der Kriminalität im digitalen Raum. Es gibt schlicht immer mehr Tatgelegenheiten. Auch die Corona-Pandemie habe dazu beigetragen, sagte die Vizepräsidentin des BKA, Martina Link, bei der Vorstellung des Lagebilds Cybercrime. So hätten viele Unternehmen und Behörden die Möglichkeiten zum Homeoffice stark ausgebaut.
Und damit verbunden ist es gewesen, dass Zugangsmöglichkeiten zu Unternehmensnetzwerken vom Homeoffice, aber auch mobil von jedem erdenklichen Ort in der Welt geschaffen worden sind.
Dieser Digitalisierungsschub schaffe nicht nur
mehr Komfort und mehr Flexibilität, sondern er schafft eben auch eine Vielzahl neuer Tatgelegenheiten für Cyberkriminelle.
Die Schäden durch sogenannte Internetkriminalität sind hoch. Das BKA verweist auf Zahlen, die der Branchenverband Bitkom veröffentlicht hat. Demnach verursachte Cybercrime im vergangenen Jahr in Deutschland Schäden in Höhe von 223,5 Milliarden Euro. Einen besonders starken Anstieg gab es demnach bei sogenannten Ransomware-Attacken. Dabei verschlüsseln Kriminelle die Computersysteme von Privatpersonen, Behörden oder Unternehmen. Diese können dann auf ihre Daten nicht mehr zugreifen. Die Kriminellen versprechen, die Daten dann für ein Lösegeld wieder zugänglich zu machen. BKA-Vize Martina Link.
Also wir plädieren immer dafür, keine Lösegelder zu zahlen, weil durch jede Zahlung von Lösegeld die kriminelle Infrastruktur weiter befeuert und unterstützt wird.
In seinem aktuellen Lagebild betont das BKA, dass die Aufklärungsquote von Cyberstraftaten gering ist. Nicht einmal jeder dritte Fall kann gelöst werden. Zudem sei die Dunkelziffer hoch, sagt das BKA, weil viele Straftaten nicht gemeldet werden. Im Zuge des Ukraine-Kriegs befürchtet das Bundeskriminalamt, dass es zu einer weiteren Zunahme an Straftaten im Netz kommen könnte. Auch die Bundesregierung beobachtet diesen Bereich aufmerksam.
Wir haben seit Beginn des Krieges eine verschärfte Lage im Bereich der Cybersicherheit,
sagte der Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Maximilian Kall, am Morgen in Berlin.
Wir haben aber bisher keine größeren Cyberattacken feststellen können, weder auf Einrichtungen des Bundes, noch auf andere wichtige Behörden, noch auf Einrichtungen kritischer Infrastruktur, was uns besonders wichtig ist.
Von Cybercrime sind übrigens nicht nur Behörden und Unternehmen betroffen. Auch Privatpersonen können Opfer werden. Insofern ist es wichtig, sich zu schützen. Mit guten Passwörtern, Software-Updates und Sicherungskopien wichtiger Daten. Und es hilft auch, misstrauisch zu sein, wenn man E-Mails bekommt, die einem komisch vorkommen. In einem solchen Fall Anhänge besser nicht öffnen und auf keinen Link klicken.
Philipp Eckstein berichtete. Mit dem Ukraine-Krieg, der die große Militärparade zum 9. Mai in Moskau überschattete, haben wir diese Sendung begonnen. Mit den indirekten Folgen dieses Krieges endet sie auch. Denn eine dieser Folgen des russischen Angriffs ist, dass die EU-Staaten enger zusammengerückt sind. Und jetzt kommt auch wieder mehr Zug in den Kamin mit Blick auf dringend notwendige Reformen in der EU. So soll der lähmende Zwang, vieles in Brüssel nur einstimmig beschließen zu können, zum wiederholten Mal auf den Prüfstand. Und das ist nur ein Ergebnis der Zukunftskonferenz für Europa, die heute ihre Vorschläge überreicht hat. Aus Straßburg, Caroline Born.
Im Mittelpunkt der Feierstunde sollten die Bürger stehen. Ein Jahr lang haben sich 800 zufällig ausgeloste Europäer mit der Frage beschäftigt, wie die EU handlungsfähiger werden kann. Am Ende eine gemeinsame Linie zu finden, sei nicht einfach gewesen, stellt die deutsche Stefanie Hartung fest. Aber auch:
Mit einer Stimme zu sprechen, einig zu sein, darin liegt die Stärke der EU, wie uns der Krieg in der Ukraine so grausam vor Augen führt.
Mehr Europa, gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, es ist eine der Botschaften, die die EU mit ihrem Festakt im Europäischen Parlament in Straßburg senden will.
This conference also proves that there exists a gap between what people expect and what Europe is able to deliver.
Die Konferenz zur Zukunft Europas habe gezeigt, dass es einen Unterschied gebe zwischen dem, was die Menschen von Europa erwarten und was Europa tatsächlich leiste, sagt Roberta Metsola, Präsidentin des EU-Parlaments. Damit die EU auch in Krisensituationen effizient reagieren kann, braucht es nach Ansicht der Konferenzteilnehmer viele Veränderungen, wie ein Ende des Einstimmigkeitsprinzips. In Bereichen wie der Außenpolitik soll eine qualifizierte Mehrheit ausreichend sein. Daneben fordern die Bürger, das EU-Parlament aufzuwerten, damit auch die Abgeordneten Gesetze vorschlagen können oder ein Budgetrecht erhalten. Unter anderem diese Vorschläge haben die Bürger heute den Spitzen von Parlament, Kommission und EU-Rat übergeben.
Your message has been well received. And now it's time to deliver.
Die Botschaft sei angekommen. Nun sei es Zeit zu liefern, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Neben Zustimmung für die Reformvorschläge kündigt sie an, Bürger bei Gesetzesvorhaben künftig stärker einbinden zu wollen, indem Bürgerforen Empfehlungen geben können, bevor bestimmte Vorschläge präsentiert werden. Doch was nun mit den Ideen der Bürger passiert, ist ungewiss. Bindende Vorgaben dafür gibt es nicht und es regt sich bereits Widerstand, besonders von Staaten aus Nord- und Osteuropa. 13 EU-Länder haben am heutigen 9. Mai ein Papier veröffentlicht, in dem sie sich dagegen aussprechen, den Prozess einer Vertragsänderung einzuleiten, was für einige der Empfehlungen nötig ist. Auch innerhalb der bestehenden Verträge sei die EU funktionsfähig, so die Begründung. Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht das anders.
Il faudra réformer aussi nos textes, c'est évident.
Macron unterstützt eine Reform der Verträge und daher den Vorschlag des Parlaments, den dafür nötigen verfassungsgebenden Konvent einzuberufen. Doch das wird knapp, denn für den braucht es im Rat eine einfache Mehrheit von 14 Staaten. Die letzte Möglichkeit dafür unter französischer Ratspräsidentschaft ist auf dem Gipfel im Juni. Obwohl unklar ist, wie es mit den Vorschlägen weitergeht, Teilnehmer Jorge Passos aus Spanien ist gelassen.
Sabemos.
Wir wissen, dass die Vorschläge nicht über Nacht umgesetzt werden, aber wir vertrauen ihnen, dass sie alles dafür tun werden, dass sie umgesetzt werden. Die deutsche Regierung hat sich im Koalitionsvertrag dafür ausgesprochen, dass die Konferenz in einen verfassungsgebenden Konvent münden soll.
Caroline Born berichtete. 23.53 Uhr, Zeit für die Presseschau mit den Zeitungskommentaren von morgen, zusammengestellt von Jan Altmann, vorgetragen von Joachim Eich.
Im Mittelpunkt der Meinungsseiten steht die Rede des russischen Präsidenten Putin anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag des Siegs über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Als schwer erträglich kommentiert die Leipziger Volkszeitung Putins Äußerungen. Aber zumindest hat Putin entgegen vielen Erwartungen im Westen dies nicht getan. Er hat der Ukraine nicht offiziell den Krieg erklärt und auch nicht mit einer Verschärfung des Krieges gedroht. Er hat keine Generalmobilmachung angekündigt. Es ist bitter, dass man schon darüber froh sein muss. Die Süddeutsche Zeitung konstatiert, beklemmend war Putins Rede vor allem, weil sie kondensiert in nicht einmal 10 Minuten eine jeder Realität entkleidete, quasi luftdichte Weltsicht entfaltete, die die ungeheuren Opfer und das Leid der Russen im Zweiten Weltkrieg missbrauchte, um den Angriff auf ein Nachbarland zu rechtfertigen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe finden, die polarisierende und zynische Sichtweise des Autokraten in Moskau erinnert an die militante sowjetische Rhetorik aus der Zeit des globalen Konflikts zweier Blöcke, der NATO und des Warschauer Paktes. Lässt Putin seinen Worten Taten folgen, blicken wir im ungünstigsten Fall einer möglichen Neuauflage des Kalten Krieges in Europa entgegen. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wirkte Putin ratlos. 2,5 Monate nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat er dazu nichts anderes zu sagen als das, was er an dessen Beginn gesagt hat. So, als sei die Zeit seither stehen geblieben. Die Kämpfe in der Ukraine kamen in Putins Rede während der Militärparade zum Jahrestag des Weltkriegsendes nur in allgemeinen Phrasen vor, die so schon am ersten Kriegstag hätten fallen können. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert die Wahl der SPD-Politikerin Jasmin Fahimi zur neuen Bundesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Es sind gewaltige Probleme und Herausforderungen, denen sich die Gewerkschaften und die neue DGB-Chefin Jasmin Fahimi stellen müssen. Fahimi schreckt das nicht. Selbstbewusst und kämpferisch tritt die Sozialdemokratin ihr neues Amt an. Ein Kuschelkurs ist von ihr nicht zu erwarten. Auch der Kölner Stadtanzeiger spricht von einer schwierigen Mission. In Zeiten der Inflation müssen die Gewerkschaften für Lohnerhöhungen kämpfen, dürfen aber die Arbeitsplatzsicherheit nicht aus den Augen verlieren. Sie müssen die Beschäftigten im Wandel hin zum klimaneutralen Wirtschaften einerseits schützen, andererseits aber den Wandel selbst vorantreiben. Für den DGB ist Fahimi die richtige Chefin zur richtigen Zeit.
Die Presseschau heute mit Joachim Eich. Und damit endet dieser Rückblick auf diesen 9. Mai 2022. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Kehrs. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.